Ja, ganz herzlichen Dank für diese sehr nette Einführung und auch für die Einladung. Und ich freue mich wirklich sehr, dass wir damit tatsächlich auch unsere Kooperation, die schon ein wenig begonnen hat durch einen Workshop nun, bei dem Sie auch da waren, dass wir die nun weiterführen können. Und ich freue mich auch auf die Diskussion hier. Sie sehen, mein Titel hat sich etwas geändert oder besser gesagt reduziert. Er heißt jetzt Situative Archive. Da ich ehrlich gesagt in der Vorbereitung und im Arbeiten an dem Vortrag auf einmal über diese Anordnung gestolpert bin und bei diesem Begriff, aber ich wendete den hin und her und merkte, da komme ich aber jetzt irgendwie in dieser Zeit zu keinem befriedigenden Ergebnis und deswegen ist er erstmal rausgeflogen. So viel nur dazu. Worauf ich mich heute beziehen möchte, ist die Situation im zeitgenössischen Tanz, die, man kann sagen, seit 5 bis 10 Jahren dergestalt ist, dass sich vermehrt zeitgenössische Choreografinnen und Choreografen mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen, was sehr lange nicht der Fall gewesen ist. Insbesondere werden in den Blick genommen Tanzereignisse aus den letzten 100 Jahren, kann man sagen, so bis zu den 20er, Schrägstrich, ein wenig weniger 10er Jahren. Das hat dazu geführt, dass gerade in der letzten Zeit eine Vielzahl an sogenannten Reenactments und Rekonstruktionen aufgeführt worden sind. Und man merkt, es gibt ein steigendes Interesse daran. Also was gibt es überhaupt für unter Umständen Bewegungsparameter, Muster, ästhetische Pattern, die sich vielleicht weitertragen? Wie lassen sich die von heute überprüfen und so weiter? Zugleich natürlich, und hier komme ich aufs Archiv, denn es gibt ja noch zum Glück Tanzarchive hier im deutschsprachigen Raum, von denen ich jetzt spreche, ist das Archiv als Institution, also als Artefakt- und Dokumentensammelnde Einrichtung hier durchaus herausgefordert. Und entsprechende Debatten gibt es natürlich, unter anderem zu den Fragen der Sammelbarkeit. Also was wäre das überhaupt, was wir hier sammeln? Und auf der anderen Seite natürlich die Frage der Wiederherstellbarkeit, gerade wenn es um Reenactments und um Rekonstruktionen geht. Archivpraxen werden also damit grundsätzlich nochmal reflektiert, eben gerade anhand der Tatsache, dass wir es hier mit prekären Artefakten zu tun haben. Und ich möchte weniger, und Sie werden das auch im Vortrag merken, dass es da immer wieder Klammern gibt, das nicht behaupten, nur der Tanz oder das Theater, weil es so flüchtig ist, das ist ja immer dieser Topos, ist deswegen in seiner Artefakthaftigkeit, so es sie denn gibt, prekär, sondern das betrifft natürlich immer wieder auch andere Artefakte, was wir jetzt hier auch im Laufe der Zeit natürlich seit gestern schon gehört haben, also Fragen der Durabilität, der Vergänglichkeit, des Zerfalls von Material und so weiter. Ich möchte daher, und so gliedere ich meinen Vortrag nochmal ganz kurz, theoretisch etwas sagen zum Archiv als Institution. Das werden alles Sachen sein, die sind für Sie überhaupt nicht neu. Ich werde sie trotzdem nochmal erwähnen mit Foucault und Derrida, weil es einfach auch wichtig ist für die Frage dann, wie setzt sich Tanz damit auseinander. Und möchte dann den Vorschlag der Situation machen, die eben grundsätzliche Fragen aufwirft, wenn wir das Archiv als Situation betrachten, an Materialität, Materialitäten, an die Dokumente, aber freilich auch, und das kann ich heute nur implizit so mit mir mitschleppen und schleifen, an die Medialität einerseits und natürlich auch an Zeitlichkeit. Ich werde mich sehr stark im Vortrag auf Beispiele konzentrieren, werde das auch weniger stark oder eigentlich gar nicht einem Close Reading unterziehen. Das erlaubt die Kürze der Zeit nicht, leider nicht so schön, wie das der Kollege Balke gestern gemacht hat. Also es wird eher ein Überblick über unterschiedliche Ansätze werden, die ich Ihnen hier vorstellen möchte und die ich fassen möchte unter einem Arbeitsbegriff, den ich hier temporäre Archive benannt habe. Und es wird im Wesentlichen im Fokus auf eben rekonstruktive Arbeiten sich beziehen. Zum Archiv als Institution. Da sagt eben Foucault, dass das Ganze schon prozessual zu denken sei. Archiv versteht er als Praxis. Und es geht eben nicht um das Archiv als eine Art außerzeitlicher Container, wo etwas ewig bewahrt wird. Wolfgang Ernst sattelt hier auf, indem er sagt, das Archiv ist als ein Akt zu verstehen, als ein System. Er fokussiert mit Foucault natürlich auf die diskursiven Ordnungen hier und eigentlich weniger auf das Material, das das Archiv bergen könnte. Wolfgang Ernst sieht hier also Ordnungssysteme von Erinnerungen und ich möchte ihn hier gerne kurz zitieren, sehr kurz. Erinnerung werde, so sagt er, Zitat, zu Gedächtnis arretiert. Mit der institutionellen Sistierung von Erinnerungen beginnt das Archiv. Und das finde ich ganz interessant, weil wir das eigentlich erstmal so ein wenig an wegrücken, könnte man sagen, vom Materialbegriff haben. Was heißt das dann im Tanz? Also wenn wir jetzt mal weggehen von dieser, in Anführungszeichen, klassischen Institution Archiv, Gibt es im Tanz sehr oft die Rede vom Körper als Archiv. Und auch da bin ich sehr glücklich, dass wir dieses Schlagwort gestern schon hatten. Dazu möchte ich gern später noch was sagen. Was ich aber hier interessant finde, ist eben die Frage, wo gibt es eben solche auswählenden, solche unter Umständen auch schließenden, selektiven Institutionen im Tanz? Und da ist ganz interessant, das mag eine Wechselwirkung sein, dass die Kulturstiftung des Bundes vor einigen Jahren den sogenannten Tanzfonds Erbe lanciert hat. Das ist so, das hat, glaube ich, ein wenig darauf reagiert, das würde ich zumindest behaupten, dass sich eben vermehrt Choreografinnen mit dem sogenannten, mit der Tanzgeschichte auseinandersetzen. Daraufhin konstituierte sich dieser Fonds von der Kulturstiftung des Bundes. Da ist es so, dass man zweimal jährlich Projekte beantragen kann als Einzelkünstlerin, als Künstler, was in der Regel so ist, dass man sich einer Künstlerin, eines Künstlers annimmt, wie Mary Wickmann beispielsweise, Anita Berber oder ähnliche Protagonistinnen oft der Tanzgeschichte, in der Regel mit dem Versuch, ein Tanzstück zu rekonstruieren. Also ich mache das jetzt hier sehr vergröbert. Dann gibt es eine Jury, die Jury wählt aus. Und da finde ich natürlich sehr interessant, ob dieser Tanzfonds Erbe, der ja eigentlich erstmal so eine Institution ist, die Geld vergibt für Projekte, in dem Fall schon zu einer Art vorgeschalteten, sammelnden und bewahrenden, selektierenden und vielleicht auch hierarchischen Institution wird. Und es gibt natürlich auch immer wieder sehr wilde Debatten, wer wird warum, wie, was gefördert und so weiter. Also diese Diskussion ist sehr stark und entbrennt immer wieder. Interessant ist in dem Zusammenhang, um nochmal zurück auf die Theorie zu kommen, mit Jacques Derrida, der Transfer des Sammelns und Bewahrenswerten vom Zitat Privaten zum Öffentlichen. Also diese Frage des eingeschränkten Zuganges, wenn etwas Privates in eine öffentliche Institution eingeht, die aber dann doch nicht so omnipräsent ist oder jederzeit begehbar. Ich würde in diesem Zusammenhang ganz gerne die Hypothese formulieren, dass der Tanzkörper als Träger von Bewegungserinnerung sich im Grunde genommen hier dazwischen schiebt. Er unterbricht eigentlich dieses Verhältnis zwischen Öffentlichen und Privaten, und zwar der Gestalt, dass der Tanzkörper erstmal Träger ist von Bewegungserinnerungen, von Tanztechniken, die sich im Laufe der Zeit angelagert haben und so weiter, von je persönlichem Material, das aber, so wie es mit Bühnentanz zu tun haben, natürlich immer in bestimmten Situationen und Momenten nach außen auf die Bühne getragen wird, also öffentlich sichtbar, greifbar, zugänglich ist. Und so hat, meine ich, der Tanzkörper hier als ein Dokument, das ist die Frage, dazu komme ich gleich, eine Sonderstellung oder eine besondere, ich will nicht sagen Sonderstellung, aber sagen wir eine besondere Funktion und erzeugt eben unentschiedene Konstellationen. Zum anderen ist natürlich das Archiv und seine Objekte immer schon dem Vergessen anheimgestellt. Derrida sagt, es unterliegt immer schon der Destruktion. Und so können wir eben sagen, dass wir es mit Foucault und Derrida hier durchaus mit problematischen Artefaktbegriffen zu tun haben. Und die Frage stellt sich, inwieweit wir dann eben Tanz als Archiv lesen können. Das heißt, dass man natürlich zunächst einmal auch die Materialität befragen muss. Das haben wir jetzt im Rahmen unseres Forschungsprojekts auch gemerkt. Man muss doch irgendwie nochmal fragen, was für Materialien sind hier überhaupt am Werk? Geht es hier um Material? Also wie sind die Artefakte dieses Archivs in den darstellenden Künsten im Besonderen überhaupt verfasst? Oder was wäre hier überhaupt ein Archiv? Muss man im Zuge der momentanen Debatten, die um den Begriff auch kreisen, eben den Archivbegriff als solchen erweitern? Wie gesagt, ich habe den Arbeitsbegriff hier zum Vorschlag zu machen der temporären Archive und möchte damit ganz gerne zum zweiten Teil kommen, der jetzt etwas länger ist und sich stärker den Beispielen widmet und mit Situationen übertitelt ist. Zur Frage der Materialität möchte ich ganz kurz Rebecca Schneider nicht zitieren, aber anführen. Gewissermaßen, das ist ein leider noch nicht publizierter Text. Wir hatten das Glück, Sie einladen zu können im Dezember zu einem ersten Workshop, den wir gemacht haben, wo Sie den Vortrag mit diesem Titel gehalten hat. Sie hat sich in diesem Vortrag unter anderem mit den Höhlenmalereien und diesen Graffitos, den Scratches in den Höhlen, prähistorischen Höhlen in der Dordogne-Region auseinandergesetzt. Also Grotte Lascaux sagte Ihnen, glaube ich, allen etwas. Sie hat sich mit der Grotte Pechmer auseinandergesetzt und hier im Besonderen mit einem Handabdruck, den sie sich dort länger angesehen hat. Der Handabdruck, der also quasi erstmal ein Negativ ist, das in die Wand eingelagert ist. Und sie hat dann die Frage gestellt, und die fand ich sehr interessant, was ist denn hier eigentlich First Hand und was ist Second Hand? Und da hingen wir ziemlich lange dran. Und die Frage für uns war dann, was ist denn dann hier eigentlich das Material? Was ist also First Hand? Ist das quasi noch so eine Art von vibrierendem, und das wäre die Frage, in die Gegenwart vibrierendem Ereignis. Ich sehe diesen Handabdruck Und ich sehe quasi dieses Tun des Abdrucks, der aber so die Hand als solche ja nicht mehr vorhanden ist. Also diese First Hand, die aber eben nicht mehr da ist und damit zu einer Second Hand wird, was im Grunde genommen ein Negativ ist. Ein Negativ von einem Volumen, kann man sagen, das Volumen einer Hand, die nicht mehr vorhanden ist. Also was ist hier quasi die erste Ordnung, was ist die zweite Ordnung, was ist hier überhaupt das Registrierbare, um nochmal mit Wolfgang Ernst zu sprechen. Also alles das, was registrierbar ist, kann ins Archiv. Was wäre hier die Registratur? Was ist hier das Registrierbare? Weil ich habe ja eigentlich nur so ein Loch, das halt irgendwie handartig aussieht dort. Es gibt eigentlich kein Material und gleichsam ist es dennoch Material, weil es eben in diese Wand eingelagert ist. Und aus diesem Wechselspiel zwischen Spur, Abdruck, Dokument, also was wäre das jeweils, sind für uns eben sehr stark die Fragen entstanden, was ist überhaupt das Material in den darstellenden Künsten oder eben hier heute im Besonderen das Material des Tanzes? Ist das der Körper? Ist das die Bewegung, die sich, wie wir wissen, in Zeit und Raum entfaltet? Was ist denn hier überhaupt das Original? Also ist das Original jetzt im Sinne einer Solo-Choreografie zum Beispiel der Körper der Tänzerin und des Tänzers, der dann eben leider weg ist, wenn die Person verstirbt? Oder ist das Original die Aufführung mit allen Menschen, wie sie da gesessen haben, mit dieser besonderen Atmosphäre? Also auch etwas wie ein Originalitäts- und Originalbegriff wird natürlich hier sehr stark verunsichert. Und damit natürlich auch Fragen der Durabilität. Ich komme jetzt zum ersten Beispiel. Lange angekündigt, dass welche kommen, jetzt kommt eins. Das ist Boris Schamatz. Dazu muss man kurz erläuternd sagen, Boris Schamatz hat vor einigen Jahren die Leitung vom Centre National de la Danse in Rennes übernommen. Und sein erster Akt, also die erste Handlung war quasi, das Ganze in ein Musée de la Danse umzubenennen. Das Musée de la Danse wirkt hier tatsächlich als eine Art Kampfbegriff, wäre zu viel gesagt, aber als ein kritischer Gegenbegriff gegenüber den Begriffen, so sagt er in einem Manifest, das man auf der Website auch sehen kann, gegenüber der Idee des Zentrums, denn zeitgenössischer Tanz ist immer schon dezentral verfasst, gegenüber der Idee des Nationalen. Und auch das klang mal gestern in Debatten an, weil eben gerade zeitgenössischer Tanz mit Nationalen so gut wie gar nichts zu tun hat. Jede Kompanie besteht aus immer mindestens 3 bis 4 Nationalitäten. Also es geht darum, einerseits diesen Begriffen Gegenbegriffe entgegenzusetzen und dass das nun ausgerechnet das Museum ist, ist ziemlich interessant, weil damit natürlich auch das Dispositiv als solches verschoben wird und bestimmte ästhetische Bedingungen. Das heißt, der Tanz wird, und es gibt in diesem Zentrum, das nun ein Museum ist, sehr viele Ausstellungen, Projekte, die eben länger dauern, eine ganz andere Durabilität haben als eine Aufführung. So wird quasi der Tanz ausgedehnt, dieser Begriff der Aufführung ausgedehnt und gleichzeitig wird natürlich die Idee des Museums wiederum verändert, indem die Idee des Museums als eine Art, ja, statisch, da ist immer was, das betrachtet man, quasi auch zeitlich reduziert wird. Unter diesem Label wiederum finden auch Aufführungen statt, Boris Schamatz, Musée de la Danse unter anderem, das möchte ich Ihnen kurz vorstellen, 50 Years of Dance, das vor 5 Jahren Premiere hatte. Hier ist es so, dass die Vorlage, kann man sagen, für das Stück ein Bildband war von David Vaughan, der nannte sich Merce Cunningham, 50 Years of Dance, über den Choreografen, wo Bilder drin sind. Der war die Vorlage, die auch vor der Bühne stand quasi und die immer wieder umgedreht und umgewendet wurde. Und danach haben die, in diesem Fall Tänzerinnen und Tänzer, ehemalige Tänzerinnen und Tänzer aus der Cunningham Company, Tableau Vivants nachgestellt, die sich dann nach einer gewissen Zeit aufgelöst haben und quasi hinentwickelt haben zu Bewegungen, die dort stattgefunden hätten haben können, eben aus diesem Still heraus, aber auch teilweise noch mit Wissen operiert. Ja, da war ich an dem Stück, damals war das so, also quasi diese Stills aus dem Katalog wurden quasi wieder aufgelöst, in Bewegung versetzt. Und was hier eben natürlich ganz interessant ist, ist, dass quasi erstmal Werke, assistierte Werke, so wie ich sie im Museum sehen würde, dann letztendlich aber mobilisiert werden und in Tanz und in Bewegung überführt werden. Was hier sehr interessant ist, ist, dass eben nicht nur junge, noch sehr, ich sag mal, sehr agile, bisweilen virtuose Tänzerinnen dabei waren, sondern auch Zeitzeugen, die schon sehr lange bei der Kompanie waren und dann eben auch nicht mehr, wie unter anderem Gus Solomon, ein alternder Tänzer. Und die Frage ist jetzt hier, und jetzt komme ich zum Dokument, was eher eigentlich für eine Art Dokument ist, möchte Ihnen aber gerne kurz 2 Ausschnitte zeigen, den ersten nur sehr kurz, damit Sie wissen, worum es geht, und dann den zweiten. Das ist das Buch, das vorne links an der Bühne platziert war. Ja, also in gebotener Kürze. Was ich hier nun sehr interessant finde, ist, wenn Sie sich ein bisschen Gus Solomon angeschaut haben, mit dem roten T-Shirt in der Mitte, dass Es ganz interessant ist, dass er zwar eigentlich Zeitzeuge ist, diese Cunningham-Technik absolut inkorporiert hat, aber das Interessante ist, diese Cunningham-Technik ist eben so verschleißend, dass er eigentlich mit seinem Körper, so wie er da ist, gar nicht mehr in der Lage ist, uns etwas davon zu zeigen, wie dieses kurze Fragment aus der Aufführung hätte gewesen sein können oder wie es gewesen wäre. Man sieht eigentlich nur die Spuren der zehrenden Tanztechnik, aber man sieht eigentlich nicht mehr das, was man eigentlich vermutlich damals gesehen hat in der Aufführung. Das heißt, für mich ist dann die Frage hier, was wird hier überhaupt registriert? Wie wandelt sich das hier, um mal so etwas frech zu sagen, wie wandelt sich hier das Tanzmaterial in ein fleischgewordenes Dokument, wenn man so möchte, das der Destruktion nahe ist und das eben was aussagt? Also was sagt uns der Körper von Gus Salomon überhaupt? Mit Georges Didi Übermann könnte man auch sagen, dass es hier zu einem Fremdwerden des eigenen kommt. Und natürlich ist Didi Übermanns Kontext ein ganz anderer, das muss man hier natürlich auch erwähnen. Er spricht über den Holocaust, über den Film, den Jorge Semprún dann sieht, und er eben auf einmal merkt, das ist eigentlich gar nicht das, was ich erlebt habe, und es wird mir fremd und trotzdem ist es das eigene. Und ich finde eben mit dieser Figur des Fremden und Eigenen ziemlich interessant, das wäre dann interessant gewesen, Salomon zu fragen, was ist überhaupt noch die Cunningham-Technik hier für ihn? Wie wird quasi das, was er mal inkorporiert hat und was er eben in dieser Virtuosität nun nicht mehr ausführen kann, wie wird hier quasi das eigene zum Fremden? Das heißt, was kann uns ein Tanzartefakt, wenn wir ihn nun als solches bezeichnen wollten, sogar wenn es selbst auf der Bühne steht, sagen? Und ähnliche Situationen gibt es, und das finde ich eben im Vergleich zum Archiv sehr interessant, im sogenannten herkömmlichen Archiv. Es geht immer um Lücken, es geht immer um Zwischenräume, es geht immer eben um das, was gerade nicht zuhanden ist, und das eben gerade aber aufgesucht werden soll, wenn wir nochmal Foucault folgen wollen, der von einem Zitat Inventar der offenen Richtungen spricht. Die Tanzwissenschaftlerin Janine Schulze, die ehemalige Leiterin, ehemalig deswegen, weil dieses Archiv gibt es nicht mehr, des ehemaligen Tanzarchivs Leipzig. Dazu kann ich jetzt hier nicht so viel sagen, nur so viel, dass das Tanzarchiv Leipzig nicht mehr existiert und in die Bibliothek der Universität Leipzig aufgesaugt wurde. Also hier gibt es einen Transfer von einem Archiv zu einer Bibliothek mit all seinen Konsequenzen. Janine Schulze sagt also, dass es beim Tanzarchiv um Wissensspeicher in Bewegung gehe. Ich möchte sie hier kurz aus einem anderen Text, den sie geschrieben hat, zitieren. Sie sagt, Archive sind performative Orte, an denen sich Vergangenes im Prozess der Auseinandersetzung damit stets aufs Neue rematerialisiert. Das heißt, sie spricht im Grunde genommen von performativer Hervorbringung von Dokumenten. Implizit, denke ich, spielt sie damit auf Desarteau an, der zur Rolle der Historiografie sagt, dass sie ja ihre Dokumente auch immer selbst erstmal allererst hervorbringt. Also in diesem Moment des Kopierens, des Transkribierens und so weiter, des Geschichteschreibens, wird quasi ein Dokument als solches überhaupt erst hervorgebracht. Zu der Frage nun vom Körper als Archiv. Ist der Körper hier, also das, was wir jetzt in der Kürze sehen könnten, ein Archiv? So gibt es hier natürlich einerseits die Problematik, erstmal ganz grundsätzlich, dass wir es hier erstmal mit keiner medialen Differenz zum Ereignis zu tun haben, könnte man sagen. Also wir könnten jetzt hier riesige Diskurse darüber führen, ist der Körper ein Medium oder nicht. Ja, das können wir jetzt an dieser Stelle nicht leisten, und es ist auch jeweils sehr unentschieden, ob das so ist. Wir könnten sagen, es gibt keine mediale Differenz, es gibt unter Umständen einen Transfer von einem Körper zu einem anderen Körper, was bei Salomon nicht der Fall war, aber was hilft es uns? Das hilft uns eigentlich auch irgendwie gar nichts. Ne? Man könnte dann natürlich auch nochmal fragen, was ist das denn hier für ein Ereignisbegriff, wenn wir von medialer Differenz sprechen und Übertragung? Auch das kann ich jetzt hier nicht machen. Ich möchte mich ganz gerne aber dieser Frage des Körpers als Archiv nähern, auch wieder über einen Künstler, und das ist Martin Nachbar, der Rekonstruktion gemacht hat, dazu werde ich gleich was sagen, und der sich der Problematik des Archivdokuments und des Körpers annimmt. Martin Nachbar sagt in einem Text, den er geschrieben hat zu seinen Rekonstruktionen, das Tanzarchiv hat Konkurrenz durch eben die Körper, die das Wissen um bestimmte Tanzformen und Choreografien erfahren und beinahe ebenso sicher gespeichert haben wie die Medien in einem Tanzarchiv. Da kann man sich jetzt natürlich gleich fragen, und das Problem taucht gleich auf, was meint denn jetzt hier sicher? Also was heißt denn hier sicher speichern? Das Dokument oder Dokumente wie Bild, Text und Video, das weiß man, die vermitteln ja selbst schon nur einen selektiven Eindruck des Ereignisses von einer Aufführung. Also da gibt es einfach immer wieder Lücken, es gibt immer wieder Mängel. Also was heißt dann zu sagen, dass der Körper genauso sicher sei? Das ist durchaus ein Problem. Wenn der Körper nun aber zum Beispiel als Dokument gefasst wird, das in Konkurrenz zu den anderen Dokumenten ins Archiv geht, dann kann man sagen, dass der Körper eigentlich genauso ein mieser Verräter ist, um das mal so ein wenig salopp zu sagen, oder mit Gus Solomon nochmal darauf hinzuweisen, denn im Falle von Gus Solomon verrät dieser Körper ja eigentlich eben nur etwas über die destruktiven Ansätze dieser Cunningham-Technik und eben nichts mehr darüber, wie dieses Stück unter Umständen mal gewesen sein mag. Insofern gibt es eigentlich, um nochmal mit Derrida zu sprechen, viel mehr Realitäten des archivierten Ereignisses, mit dem wir hier zu tun haben. Und in dem, was Martin Nachbar hier sagt, werden natürlich einerseits durchaus Aussagen über die Frage, wie gehe ich ins Archiv, wie kann ich was rekonstruieren, getroffen, als auch eben überhaupt über problematische Archivierungsversuche oder die Problematik des Archivs selbst. Man könnte nochmal mit Derrida sagen, dass Körper im Grunde genommen Archive sind, die gegen sich selbst arbeiten, wenn wir uns auch nochmal Gus Solomon anschauen. Und Derrida sagt außerdem, und das mit Bezug auf Freud, das wissen Sie sicher alle, dass das Archiv eigentlich als ein Außen gefasst werden kann. Das Archiv ist ein anderer materieller Träger als die Erinnerung. Und Derrida problematisiert dann diese Idee des Außens. Also eine Auslagerung wäre ja beispielsweise Schrift, die eben etwas anderes ist als das Gedächtnis und die quasi nach außen transportiert wird. Der Tanz wiederum nun, meine ich, verkompliziert solche Ideen von innen und außen, von da ist die Erinnerung, die wird dann nach außen gelagert, weil der Tanzkörper, die Tänzerin, der Tänzer, jetzt fehlt mir ein Slide, das tut mir sehr leid, dann sage ich es kurz an, meine Tanzkollegin Sabine Huschka, die in Moderner Tanz, eine Publikation von 2002, sagt, dass der Tänzer, die Tänzerin immer Subjekt und Objekt der Darstellung ist. Das heißt, er, sie ist immer Kreateurin von Tanz, von einem Solo, was auch immer, aber ist eben zugleich ihr sein eigenes Material. Und ich denke, damit haben wir natürlich schon eine Problematik. Was ist hier das Innen, was ist das Außen, was ist das Zugängliche, die wiederum Martin Nachbar als solches auch problematisiert, und zwar in dem Stück Urheben, Aufheben von 2008. Das hat so seine letzte, man kann sagen, letzte Version in 2008 erlebt. Tatsächlich setzte er sich schon seit Ende der 90er Jahre mit den Tänzen von Doro Heuer, den Affectus Humanus, auseinander. Und das Stück Urheben, Aufheben, was ich finde auch ein sehr schöner Titel ist, wird auch bis heute immer wieder gezeigt, auch in Retrospektiven und so weiter. Ganz kurz dazu, Martin Nachbar hat eigentlich eine Art Lecture-Performance-Situation hier kreiert. Die Bühne ist zweigeteilt. Es gibt eine Seite, die würde ich so als Diskursraum bezeichnen, wo es eine Tafel gibt, auf die er aufzeichnet, seinen Gang ins Archiv erläutert und so weiter, und einen Tanzraum, in dem er dann die Tänze, die er rekonstruiert hat, zeigt und dabei auch kommentiert. Und ich möchte gerne einen kurzen Ausschnitt zeigen. Leider ist die Tonqualität, also so viel zu guten Dokumenten, sehr schlecht. Deswegen sage ich kurz, was passiert. Er erklärt eben kurz, wie er ins Archiv gegangen ist, nach den Tänzen von Heuer gesucht hat. Es gibt dort einen Film dazu. Danach hat er einen Tanz rekonstruiert. Das ist natürlich nur die halbe Miete mit so einem visuellen Dokument. Deswegen ist er auf Waltraud Lulay zugegangen, eine Zeitzeugin und Freundin von Doro Heuer, die dann mit ihm gearbeitet hat. Das ist so kurz der Kontext. Das ist in der Kürze. Vielen Dank an die Technik. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Ton so gut höre. Das ist wirklich toll. Die Frage ist nun also für mich, erzeugt jetzt hier Martin Nachbar mit diesem verkörpernden Nachvollzug, jetzt mal abgesehen von dieser Idee des Vermittlungsaspektes, erzeugt er hier Dokumente? Und wie ändert sich dann der Status des Dokuments? Als ein verkörpertes, oder folgen wir nochmal Janine Schulz, als ein in diesem Fall in einer Aufführung im doppelten Sinne performativ hervorgebrachtes? Renate Wörer hat ja eben freundlicherweise schon was zur Etymologie des Dokuments gesagt, im Lateinischen, das eben nicht nur Urkunde bedeutet, sondern eben auch Beweisführung, Lehrbeispiel, auch Probe. Und ich fand den Aspekt der Probe ziemlich interessant, also der Probe, dass etwas erprobt wird, aber natürlich auch die Probe als Pars pro Toto, als Exempel für etwas, das für etwas steht und ist insofern, und das hast du ja auch implizit schon gesagt, eigentlich erstmal nicht an eine Art von Material gebunden. Bei Urheben, Aufheben können wir sagen, so meine ich, dass das Dokumentieren eigens ausgestellt wird, als hier archivarische, als suchende Recherche, als Rekonstruktionsprozess, der, so meine ich, eben temporäre Dokumente erzeugt, die eben allabendlich neu hervorgebracht werden und die eben dadurch eine Art Situation, ein temporäres Archiv erzeugen, an dem wir als Zuschauende jeweils partizipieren. Man kann sich dann hier natürlich fragen, was ist hier mit der Dauer, was ist hier mit dem Archiv als Transfermedium, Man könnte auch kritisieren und sagen, wie ist es denn hier mit der Zugänglichkeit bestellt? In den Sophiensälen in Berlin, wo das gezeigt würde, passen, glaube ich, pro Abend 150 Leute rein. Wenn das Stück viermal gezeigt wird, sind das 600, wenn es voll ist. Dem Rest quasi entgeht das Ganze. Also was wäre auch hier? Ist dann irgendwie der Bühnenraum auf einmal so eine Art Archiv, in der nur bestimmte Leute Zugang haben, die sich die Preise leisten können? Gut, ist jetzt auch nicht so teuer, aber trotzdem. Oder die vielleicht keinen Sitzplatz mehr kriegen oder Ähnliches. Interessant ist, wenn man sich jetzt aber diese Frage des Archivierens als Transfer oder das Archiv als Transfermedium anschaut, und so möchte ich doch nochmal ganz kurz auf den Aspekt des Vermittelns eingehen und damit auf das dritte Beispiel sehr kurz kommen. Martin Nachbar nämlich vermittelt das, was er erlernt und sich angeeignet hat, durchaus auch weiter. In dem Stück, das jetzt gerade jüngst im letzten Jahr Premiere hat und dieses Jahr nochmal gezeigt wird von Christina Tschupke und Anna Till mit dem schönen Titel Undo, Redo und Repeat, haben sie verschiedene Tänzerinnen selbst, wie Reinhold Hoffmann, aber auch Zeitzeuginnen von denen, die nicht mehr leben, wie zum Beispiel Mary Wickmann, in diesem Fall Irene Sieben, die eine ihrer letzten Schülerinnen war, gefragt und gebeten, ihnen ein Stück vom Tanz zu überlassen, also ein Stück Tanzerinnerung. Und bei Martin Nachbar wiederum haben sie ihn eben gebeten, seine Appropriationen, könnte man ja sagen, von den Tänzen Dore Hoyers ihnen zu überlassen oder besser gesagt ein Stück davon. Und so wird quasi hier etwas weitergegeben. Und Tschupke und Till wiederum haben sich jetzt aber nicht nur dazu entschlossen, das Ganze aufzuführen, sondern sie haben quasi versucht, auf möglichst vielen Ebenen zu dokumentieren. Sie haben eine Ausstellung gemacht, die flankierend zur Aufführung lief und das Ganze später etwas zeitversetzt. Und das ist jetzt online auch als Material ins Netz gestellt. Da kann man finden Interviews, Probeausschnitte, Auseinandersetzungen mit den jeweiligen Tänzern, Choreografen oder Zeitzeugen und so weiter. Und hier haben wir dann eben auch ein Video von Martin Nachbar, das ich jetzt aufgrund der Kürze der Zeit nicht zeigen werde, wo er über die Frage spricht, inwieweit die Tänze von Dore Hoyer zu seinen eigenen geworden seien. Also nochmal die Frage der Appropriation. Und er sagt ganz klar, naja, das ist natürlich nicht so und spricht eben eher davon, wie quasi das, was ich mir aneigne, immer wieder auch querläuft zu dem, was der Körper an Tanztechniken inkorporiert hat und was er informiert hat. Also es sind quasi querlaufende Informationen in diesem Körper, die durch unterschiedliche zeitliche Kontexte, bewegungsästhetische Kontexte und Trainingskontexte geschehen. Durch das, was jetzt Christina Tschupke und Anna Till machen auf dieser Website, da zeige ich ganz kurz die Seite, da kann man dann sicher auch mal draufgehen und selber surfen, ist eben interessant, dass hier versucht wird, eine Idee der Offenheit wieder ins Werk zu setzen. Und man könnte eben sagen, da auch das hier natürlich immer nur lückenhaft sein kann, es geht um Vermittlung, Übertragung, da gibt es immer wieder Lücken oder es fehlt etwas, mit die du übermann, könnte man sagen, dass hier diese Idee der, Zitat, unendlichen Annäherung an das Ereignis, als ein Archivhandeln, gefolgt wird. Es können also immer nur unvollständige Dokumente sein, die hier erzeugt werden. Und das Wissen, um nochmal die übermann zu nennen, bedürfe der Einbildungskraft, wie er sagt. In diesem Entwurf eines Umgehens oder auch Umgehens mit Archiven möchte ich ganz kurz noch ein letztes Beispiel zeigen oder darüber sprechen, und das ist Jochen Roller, der auch finanziert, also diese beiden letzten Projekte sind eben von besagtem Tanzfonds Erbe finanziert worden, der in The Source Code nun einen etwas anderen Weg beschreitet. Er hat sich mit Gertrud Bodenwieser auseinandergesetzt, eine Tänzerin, die im Nationalsozialismus nach Australien geflüchtet ist. Also sie war Jüdin, sie musste flüchten, hat dann dort als Choreografen gearbeitet und er hatte sich zur Aufgabe gestellt, ihr letztes Stück Errant into the Maze zu rekonstruieren, ist eigens nach Australien gereist, hat Zeitzeuginnen befragt, hat mit Tänzern gearbeitet und geprobt. Und dann bemerkt, dass das, was er rekonstruieren kann, eigentlich nur so lückenhaft ist, weil es keine Filme gibt, es gibt nur einige wenige Fotografien, dass er sich dazu entschieden hat, das Ganze eben gar nicht aufzuführen. Also es gibt in dem Fall überhaupt keine Aufführung mehr, sondern es gibt nur eine Website, auf der man sich das Material selbst zusammensuchen kann. Das sehen wir hier. Also wir sehen hier eine Seite, diese bunten Tags an der Seite. Da kann man jeweils zu unterschiedlichen Themen durchscrollen. Hier ist Inside the Maze. Man sieht auch so ein bisschen dieses Errant into the Maze, dieser Gang ins Labyrinth ist hier tatsächlich auch wörtlich zu nehmen. Und man kann sich dann eben Fotografien, also Originalfotografien anschauen, Interviews mit Zeitzeugen, wie in der Mitte die Frau mit dem gepunkteten Kleid, die wiederum über diese Frage des verkörperten Archivs aus ihrer eigenen Kultur heraus in Australien spricht. Und man kann dann, wenn man quasi diesen eigenen Gang beschritten hat, am Schluss, das sehen Sie da oben, Download Map, eine Map downloaden, man hat dann ein PDF-Dokument darüber, welche unterschiedlichen Stationen man sich angesehen hat. Und Jochen Roller sagt, dass sich quasi jede und jeder Besucherin dieser Webseite dadurch die eigene Rekonstruktion dieses Stückes erstellen würde. Die Benutzer stellen also ihr eigenes Archiv zusammen. Da kann man jetzt sagen, naja gut, also so wahnsinnig unterscheidet sich das ja jetzt nicht von herkömmlichen Archivpraxen. Ich gehe ins Archiv, ich habe eine bestimmte Fragestellung, ich lasse mir unterschiedliche Materialien heraussuchen. Insofern ist das, was er macht, eigentlich von der Praxis her gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich wie das, was man unter Umständen auch im Archiv tun würde. Ganz klar ist hier natürlich die Idee des offenen Archivs, dass jedem zugänglich ist. Auch wenn ich jetzt kein ganz bestimmtes Forschungsinteresse habe, kann ich mir das hier natürlich anschauen. Ich möchte damit zum Schluss kommen und nochmal resümieren, dass diese Idee von prozessuellen, von offenen Archiven, also diese ganze Auflösung und Brüchigkeit des Archivsbegriffs, die wir hier diskutieren, im Tanz als Gegenstand nochmal aufgegriffen und im Grunde genommen weitergeführt wird und das Archiv noch einmal mehr an seine Grenzen führt. Das heißt, das Archiv als Begriff und als Praxis wird von einem Ort des Bewahrens und der Selektion eigentlich hin zur Idee eines Archivhandelns geführt. Es geht also mehr um ein Handeln in je, so meine ich, eben konstellierten Situationen. Und in den Aufführungen stellt sich das natürlich in besonderer Weise her, dass es hier tatsächlich um eine situative, mithin auch flüchtige Anordnung geht. Das stellt Fragen zur Durabilität und zur Zugänglichkeit natürlich. Und wenn wir das Archiv als Situation betrachten, dann geht es natürlich auch um das Aushandeln immer wieder von jeweiligen Gegenständen, von vergangenen Ereignissen. Es sagt aber eben auch sehr viel über die Situiertheit des Archivs selbst aus, die durchweg temporär ist, im schlimmsten Falle. Und da erinnere ich nur an das Emblem, also emblematische Foto auf dem Plakat für diese Tagung, im schlimmsten Falle eben irgendwann nicht mehr vorhanden ist. Und damit möchte ich hier enden und freue mich sehr auf Ihr Feedback.